Herrlichkeit teilhaben dürfen. Unverdient. Geschenkt. Er sagt nur, glaube mir, vertraue mir. Kehr um von deinem Weg und dann sollst du das empfangen. Ich führe dich zurück in diese Beziehung zu mir, die zerbrochen ist, gespalten durch die Sünde. In eine Beziehung, die geprägt sein soll, nicht von Furcht und von ich muss Acht haben, dass ich alles richtig mache, sondern von tiefem Vertrauen, von Liebe, von Respekt und Ehrfurcht vor Gott, weil wir wissen, er ist der Herr des Lebens. Er ist Gott. Geprägt von Demut vor ihm selbst, vor seinem Wort. Und das soll uns in eine tiefe Beziehung hineinführen, dass wir ihn erkennen, mehr und mehr erkennen. So wie das im 1. Johannesbrief Kapitel 2 heißt, wenn dann von den Wachstumsstufen die Rede ist, dass die Kinder wissen, dass sie erlöst sind, die Jünglinge stark dem Feind zu begegnen und die Väter Gott kennen. Das ist eigentlich das Ziel. Alles gehört dazu. Aber Gott möchte, dass wir ihn kennen. Er möchte sich uns offenbaren. Er möchte, dass wir in dieser Beziehung trittsicher und vertraut werden. Und er möchte sich uns wirklich zeigen, wie er ist. Da bin ich fest von überzeugt. So dass wir dann irgendwann mit David sagen können, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Psalm 73, Vers 28. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Wer sowas sagt, der kennt Gott. Der weiß, wie Gott ist. Der sagt, da ist es toll. Ich bin da total gerne in seiner Gegenwart. Es ist super. Gott nahe zu sein, macht mich glücklich. Es ist mein Glück. Das ist ja mehr als nur glücklich zu sein. Es ist mein Glück, mein Segen. Und es gibt Vorbilder in der Bibel, die so in dieser Beziehung zu Gott gelebt haben. Ich denke an Abraham, ich denke an Mose, Josef und eben auch an David. Und der David, der lässt uns in seinen Psalmen so teilhaben an seiner Erkenntnis Gottes, wie er Gott halt erlebt und wie er ihn kennengelernt hat. Und heute möchte ich über den Psalm 139 sprechen, wo der David so uns hineinnimmt in seine Erkenntnis Gottes. Dieser David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, obwohl er ja auch manchmal ganz schön derbe drauf war, gemordet hat, um eine Frau zu kriegen und dergleichen, aber ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ich möchte mal den Psalm 139 aufschlagen und so ein paar Verse lesen. Ach, Heike, kannst du mir, oder ich nehme mal meine Lesebrille. Psalm 139. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich. und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir. Und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Soweit will ich aus dem Psalm 139 vorlesen. Das waren die Verse 1 bis 16. Ja, und diese Verse 1 bis 16, die kannst du eigentlich so in drei wesentliche Aussagen unterteilen. Da ist einmal, Gott ist allwissend, Gott ist allgegenwärtig und Gott ist mein Schöpfer, der mich kennt. Und das ist im Grunde auch so der Titel meiner Predigt. Mein Schöpfer kennt mich. Darüber möchte ich heute Morgen sprechen. Und jetzt mal so versweise da reingehen. Der Vers 1, der fängt ja eigentlich schon ganz seltsam an, finde ich. Oder naja, seltsam vielleicht nicht, aber so ein ungewohntes Wort. Herr, du erforschest mich und kennest mich. So, dass der Herr mich kennt, das ist ja schön. Das macht mir auch überhaupt keine Probleme. Aber du erforschst mich. Das hört sich so wissenschaftlich an, ne? So als wenn einer wirklich so in mir rumprokelt und schaut, was ist denn mit dem da andauernd? Also, das kann ja auch schon so ein bisschen Unbehagen auslösen, weil da vielleicht so, du durchleuchtest mich und wühlst in meinen Geheimnissen, in den Tiefsten meiner Seele und meines Herzens. Du durchforschst mich, du erforschst mich. Aber wenn man in den Text einsteigt, dann ist da eigentlich, das habe ich jetzt in der Wuppertaler Studienbibel nachgelesen, ein ganz liebevolles Interesse gemeint. Also nicht mit so, ich bin dahinter was her, sondern Gott hat ein liebevolles Interesse. Und das wird verstärkt dann in diesem Wort, du kennst mich. Da steht im Hebräischen das Wort Yada, das ganz weit gestreut, ausgelegt werden kann immer so unter diesem Begriff kennen. Und die Ausleger sagen, dass es hier in diesem Zusammenhang ein Teilhaben ist an unserem Leben, ein fürsorgliches Teilhaben, ein intensives Anteilnehmen an uns und sich kümmern. Gott ist interessiert. Getrieben von seiner Liebe, schaut er uns an und nimmt uns wahr und kennt uns. Er versteht uns. Und das wird dann in den nächsten Versen so, die für mich so hauptsächlich mit dieser Aussage, Gott ist allwissend, überschrieben sind, wird das eigentlich auch deutlich. Ich lese die Verse nochmal. Ich sitze oder stehe auf. So weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Gott weiß um uns. Bevor ich was spreche, weiß er schon, was ich sagen werde. Er schaut in mein Herz hinein und kennt mich einfach. Er kennt meine Gefühlslage, er kennt meine Sorgen, er kennt mein Denken, er weiß, was ich will, was meine Absicht ist. Bevor ich etwas tue, hat er die Entwicklung in meinem Herzen dazu bereits gesehen. Und er weiß auch, dass ich es tue, wenn ich es mir wirklich so vorgenommen habe. Gott weiß um mich, im Guten wie auch im Schlechten. Unsere Herzen sind ihm offen. Wir sind eigentlich bloß vor ihm. Und das mag ja auch, wie ich das gerade schon mal so gesagt habe, auch ein bisschen so Unbehagen auslösen. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das schon mal so erlebt, Momente, wenn ihr alleine seid, und plötzlich kommt der Gedanke, Gott ist bei mir. Gott sieht mich jetzt. Oh Herr, vergib mir diese Gedanken. Was da oben alles rumschwirrt. Gott weiß es. Gott weiß es. Im Sprüche 15, Vers 3 steht: Die Augen des Herrn sind an allen Orten. Sie schauen auf Böse und Gute. Und im 2. Chroniker, Kapitel 16, Vers 9: Denn des Herrn Augen schauen auf alle Lande, dass er stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Und dieser Psalm 139, wenn wir dann das so lesen, was David schreibt, ist ja so, ich nehme das wahr, dass du da bist. Und im Grunde kommt da so eine ganz friedliche für mich und eine Stimmung von Geborgenheit und Annahme rüber. Ich weiß, dass du mich geschaffen hast, ich weiß, dass du mich siehst, dass du mich führst, dass du mich trägst, sage ich jetzt mal mit meinen Worten. Aber es kommt auch so ein bisschen mal so ansatzweise rum, Mann, irgendwo möchte ich das vielleicht nicht immer. Wenn er dann zum Beispiel im Vers 7 sagt, wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Dann ist ja anscheinend dieses Bedürfnis da, diesen permanenten Wissen um die Gegenwart Gottes ausweichen zu können. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das kommt mir schon bekannt vor. Ich lebe ja nicht ständig in diesem Bewusstsein, dass Gott immer da ist. Oft realisiere ich das, oft bin ich dankbar dafür, aber es gibt auch die Momente, wo ich dann so gerne meine Intimsphäre hätte. Und nicht eben auf dem Präsentierteller sein möchte. Kennt ihr das? Ich denke, das kennen wir alle. Und da frage ich mich, woher kommt das? Dieses Bedürfnis, Gott ein Stück weit auch ausweichen zu können. Eben in seiner Gegenwart zu sein und von ihm wahrgenommen zu werden, wenn es denn gut ist. Das ist ja so in erster Linie das, was uns dann bewegt. Und ich denke, das hat so seine Geschichte. Und ich bin dann mal in die Schöpfungsgeschichte eingestiegen, weil mir das so in dem Nachdenken darüber, über diese Bibelstelle so in den Sinn kam. Weil wann möchte ich als erstes, dass Gott mich sieht, wenn ich weiß, da ist ein Anlass, wo ich nicht gesehen werden möchte, wo Scham womöglich da ist oder ja sowas in dieser Richtung. Ich möchte gar nicht, dass du mich in allem siehst, Gott. Und das hat seine Geschichte. Und wenn wir ins erste Buch Mose schauen, Kapitel 2, da ist beschrieben, wie Gott halt alles schuf und das Paradies entstand. Und dann eben auch, wie er den Menschen schuf. Und als erstes Adam, und dann sagt er, das ist nicht gut, dass er alleine ist, da soll er wohl mal jemand dabei sein. Und dann schuf er Eva. Und dann steht da im Kapitel 2, ab 24, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen, und sie werden ein Fleisch sein. Und der letzte Satz in diesem Kapitel, und sie waren beide nackt, der Mensch und sein Weib, und schämten sich nicht. Und ich habe mich gefragt, das ist so ein Bericht, der so eigentlich die wesentlichen Schöpfungsdinge auf den Punkt bringt, ganz kurz gefasst. Aber das war dem Geist Gottes wichtig, dass das damit reinkommt, dass die beiden nackt waren. Sie waren nackt voreinander und auch vor Gott, sag ich mal. Und da war keine Scham. Das war in Ordnung. Da war ein ganz ungebrochenes Verhältnis zu Gott, aber auch zueinander. Das war in Ordnung, sich in der Blöße zeigen zu können, weil es gab nichts Böses in dieser Zeit im Paradies. Da war nichts Böses. Es war alles gut. Gott hatte alles geschaffen und sah es an und sagt, es ist sehr gut. Und Nacktheit, entblößt sein, war nicht schlimm. Und dann kommt die Geschichte, wie sie verführt werden vom Teufel, von der Schlange. Und er kündigt ihnen an, an dem Tage, das ist im Kapitel 3, Vers 5, an dem Tage, da ihr davon esset, also von der verbotenen Frucht, werden eure Augen aufgetan. Und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Das Böse hält Einzug ins Paradies. Das Bewusstsein für Gut und Böse. Die Augen werden dafür aufgetan. Man nimmt es wahr. Man kann unterscheiden. Und so passiert es dann ja auch. Sie essen von dem Apfel und das Erste, was da steht, was passiert, das ist im Vers 7 des dritten Kapitels, da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan. Und sie waren gewahr, dass sie nackt waren. Die erste Feststellung, wir sind nackt. Was vorher überhaupt kein Thema war, was nicht schlimm war. Und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Sie hatten das Bedürfnis, sich zu bedecken. Da entstand Scham. Vorher haben sie sich nicht geschämt. Und jetzt ist Scham da. Das Böse ist in der Welt, die Sünde. Und die führt dazu, dass man was verstecken muss. Dass man sich nicht entblößen will. Und die Geschichte geht weiter. Gott sucht sie im Garten. Und wie verhalten sie sich? Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seinem Weibe vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, unter den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich. Denn ich bin nackt. Darum versteckte ich mich. Das Bewusstsein von Gut und Böse, dieses gebrochene Verhältnis zu Gott, das durch die Sünde entstanden ist, führt dazu, dass man sich versteckt vor Gott und Dinge im Geheimen halten möchte, dass Dinge nicht offenbar werden. Aber was für ein Selbstbetrug. Gott weiß sowieso alles. Gottes Augen sind überall. Gott weiß es. Und trotzdem ist dieses Bedürfnis da, zu fliehen vor Gottes Angesicht. und sich zu verstecken, sich zurückzuziehen. Und ich finde das ganz toll, wie Gott darauf eingeht. Im 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 21, lesen wir, nachdem Gott die Schlange verflucht hat und auch Adam und Eva mit einem Fluch belegt hat, und Gott, der Herr, machte Adam und seine Weibe Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Gott begegnet ihnen in Liebe und in Barmherzigkeit und lässt sie mit ihrem Bedürfnis, mit ihrem Schamempfinden stehen. Gott entblößt sie nicht. Gott bekleidet sie und sagt, du möchtest dich verstecken. Du möchtest deine Scham bedecken. Und ich respektiere das. Ich bekleide dich. Du sollst bedeckt sein. Und das hat mich alles so ein bisschen bewegt, als ich den Psalm 139 gelesen habe und dann zum ersten Buch Mose gekommen bin. Und ich frage mich dann, wie ist es bei uns? Ich habe schon durchaus manchmal das Bedürfnis, Gott auszuweichen. Ich bin ein Sünder. Und möchte nicht entblößt vor ihm sein. Aber im Grunde haben wir eigentlich gar keinen Anlass dazu. Wenn wir Gott kennen und in ihm geborgen sind und von seiner Liebe wissen, tief in unserem Herzen und ihm glauben, dann fällt es uns nicht schwer, auch bloß vor ihm zu sein, weil wir uns angenommen wissen in Jesus Christus und weil wir wissen, dass er uns nicht verurteilt. Das ist doch das Wesen der Liebe, dass ich mich entblößen kann, dass ich mich anvertrauen kann, dass ich mich zeigen kann, wie ich bin und weiß, ich werde nicht abgelehnt. Und selbst wenn da Dinge sind, die nach meinem dafür halt nicht gut sind oder die auch tatsächlich nicht gut sind, weiß ich, die Liebe erträgt es. Die Liebe weist mich nicht ab. Die Liebe nimmt mich an. Und das ist Gott. Dazu ist Jesus gekommen, um den Vater so zu offenbaren. Gott, der Vater, liebt die Menschen. Gott, der Vater, liebt mich, liebt dich. Das war die Botschaft Jesu. Und er hat sie demonstriert, er hat sie offenbart. Und er lädt ein und sagt, komm zum Vater. Empfange das. Vertraue ihm. Lerne ihn kennen. Kehre zurück in diese heile Beziehung, in der du dich sogar entblößen kannst. In der du nackt sein kannst, in der du annehmen kannst, dass Gott dich durch und durch kennt und sieht und dich trotzdem nicht anbeißt. Und auch das muss man lernen. Auch das müssen wir lernen. Ich erinnere mich, zu Anfang meines Christenlebens war das nicht leicht. Und ich bin in dieser Hinsicht, sag mal so, gewachsen, entspannter geworden in der Beziehung zu Gott. Und ich erlebe seine Gnade. Und ich erlebe auch die Veränderung, die er mir schenkt. Dinge, die er im Laufe der Jahre von mir weggenommen hat, von denen er mich befreit hat, wo dann aber auch immer so vorher dieser Schritt war, und da entblöße ich mich vor dir, Gott. Ich tue Buße. Ich stehe dazu. Ich zeige dir und erkenne an, so bin ich. Ich erinnere mich, das ist jetzt ein ganz persönliches Zeugnis, als ich ganz junger Christ war, lief mir die Verführung über den Weg. Und ich habe mich verführen lassen. Und ich bin gefallen in Sünde. Und diese Sünde war für mich persönlich schwerwiegend. Auch wenn ich weiß in meinem Kopf, dass auf jede Sünde der Tod steht. Und dass Gott höchstens einen Unterschied macht bei den Gräuelsünden. Weil er die noch extra mit Fluch belegt. Aber diese Sünde war für mich schwer. Und dann stand, ich weiß gar nicht, ob wir da schon Gemeinde damals waren oder noch Hauskreis. Ich meine Hauskreis. Und es stand der Bibelabend an, das Hauskreistreffen. Und ich habe Buße getan für mich alleine. Und habe um Vergebung gebeten. Aber ich konnte es nicht annehmen, weil diese Sünde so groß war. Und ich bin hingegangen, ich habe mich so elend gefühlt, in die Gegenwart Gottes zu treten und mit den Geschwistern den Herrn zu loben. Ich habe dieses Gefühl gehabt, du bist nicht würdig. Du bist nicht würdig, hier vor Gottes Angesicht zu treten. Und dann habe ich in meiner Not einen Bruder angesprochen, einen reifen Bruder, und hatte mit ihm kurz danach einen Termin und habe das vor ihm bekannt, Buße getan nochmal, und er hat für mich gebetet und den Frieden Gottes zugesprochen. Buße getan, Gnade und Vergebung empfangen, und dann erreichte es mein Herz. Und ich fand zurück zum Frieden und zur Ruhe. Zum Bewusstsein, dir ist vergeben, deine Sünde. Und das ist so wichtig, dass wir wissen, Gott entblößt uns nicht. Gott wartet darauf, dass wir zu ihm kommen und uns selbst entblößen. So. Buße tun von Sünde. Das, was uns trennt, initiativ angehen und sagen, ich bin und ich will transparent sein vor dir. Vergib mir, du weißt es eh. Ich vertraue dir, dass du mich kennst und mir in deiner Liebe und Gnade begegnest. Selbst wenn es Gewohnheitssünden sind. Diese Gewohnheitssünden, die man ja immer wieder tut, die dazu führen, dass das Gewissen, das Wahrnehmen von Gut und Böse abstumpfen, die haben diese trügerische Gefahr, dass sie einem irgendwann vorgaukeln, es ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm, weil man sich selbst dran gewöhnt hat. Aber manchmal wunderst du dich vielleicht, weshalb höre ich nicht die Stimme Gottes? Vielleicht, weil da Sünde ist, gewohnte Sünde. Gott entblößt uns nicht. Er bekleidet uns. Er respektiert unsere Scham. Und wartet darauf und wirbt darauf, dass wir zu ihm kommen und in seinen Frieden eintreten wollen. Und wie schön ist es, wenn man das dann erntet, die Frucht der Gerechtigkeit, den Frieden. Ich habe so an den David gedacht, nachdem er diesen Ehebruch mit Bathseba begangen hatte und ihren Mann hat umbringen lassen, hat er diesen Psalm geschrieben, Psalm 32. Als er dann Buße getan hatte darüber und Frieden bekam, da steht im Psalm 32, wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Keine Selbsttäuschung oder keine versuchte Täuschung Gottes. Setze ich mal in Klammern dahinter. Denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde
und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde.
So ist das, wenn man Sünde bekennt, sich entblößt vor Gott und zurückkehrt in diese heile Gemeinschaft, dann erntet man wirklich Frieden und Ruhe und die Last der Sünde fällt vom Herzen ab. Zurück zum Psalm 139. Das ist das, dieses Gott ist allwissend. Und wenn ich dann so weiterlese, was der David da so noch schreibt, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Gott ist allgegenwärtig. Und ist das nicht wunderbar zu wissen, dass Gott immer da ist, dass Gott mich umgibt? Ich habe das so empfunden, Lilo, als du gerade in der Anbetung gebetet hast. Ne? Selbst wenn ich alleine zu Hause bin, bist du da. Ne? Da habe ich vieles von dem, was du gebetet hast, hat mich an das, an diesen Psalm erinnert. Gott ist da, er umgibt mich. Und er hält seine Hand über mir. Nicht um mich zu unterdrücken, sondern um mich zu schützen, um mich zu beschirmen, um mich zu segnen. Wofür kann noch die Hand stehen? Um mich zu heilen? Gott hält seine Hand über mir. In diese Erkenntnis kommen wir nur rein, wenn wir Gott nahe kommen. Wir kommen Gott nur nahe, wenn wir bereit sind, uns zu entblößen. Wenn wir bereit sind, anzuerkennen, ich bin da und da ein Sünder. Vergib mir. Jedes Mal, wenn wir solch einen Schritt tun, kommen wir mehr in die Gegenwart Gottes. Mehr in die Erkenntnis, Gott ist für mich. Es ist Friede da, es ist Annahme da. Er hält mich, er hält seine Hand über mir, er umgibt mich. So dass ich sogar sagen kann, führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen. Er ist nicht nur da, sondern er nimmt meine Hand in seine Hand. Er weist mir mit seiner Hand den Weg. Er geht mir voran. Er begleitet mich. Er ist da. Und selbst in der Finsternis spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein. So wäre auch Finsternis nicht finster bei dir. Und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Alles das, was mir Furcht bereitet, was ungewiss ist, fällt ab und verändert sich, wenn wir in Gottes Gegenwart sind. Wenn wir wissen, es ist nichts zwischen uns und er umgibt mich. Da wird das, was finster sein mag, trotzdem hell und bietet einen Ort der Geborgenheit. Ich sag dir, wenn du dich vor irgendwas fürchtest, was vielleicht vor dir liegt, vertraue darauf, dass Gott bei dir ist. Wenn ein Weg vor dir ist, der finster erscheint oder ungewiss oder unbekannt, such Gottes Nähe. Vertraue darauf, dass er mit dir diesen Weg geht. Dass er deine Rechte hält. Dass er seine Hand über dir hält.
dass es in seiner Gegenwart Geborgenheit und Licht ist. Vertraue darauf. Und wieso kann David das so sagen? Er ist ja nicht nur in dieser Erkenntnis, dass er weiß, Gott kennt mich und Gott ist mit mir, sondern er weiß, ich bin aus Gottes Herzen hervorgegangen. Und Gott hat ihn geschaffen. Und so ist es ja auch bei uns. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleib. Gott hat dich gebildet im Mutterleib. Die Nieren waren zu Zeiten des Alten Testaments das, was wir heute als Herz bezeichnen. So, wir bezeichnen das Herz als Sitz, als inneren Sitz der Persönlichkeit, sage ich jetzt mal so mit meinen Worten. Das waren im Alten Testament waren das die Nieren. Also wenn ich das so übertrage, dann sagt David, du hast mein Herz, meine Nieren, meine Persönlichkeit, mein Inneres geschaffen, mich als Person. Hast du gewollt? Hast Hand angelegt? Im Alten Testament lesen wir irgendwo, dass wir ein Gedanke Gottes waren, bevor wir geschaffen wurden. Genau das sagt David hier. Gott hat mich so gewollt, wie ich bin. Ich danke dir dafür, sagt David, dass ich wunderbar gemacht bin. Hast du Gott schon mal dafür gedankt, dass du da bist, dass du leben darfst? Und vielleicht getoppt, wenn du dich anschaust und in dieser Beziehung zu Gott an den Punkt gekommen bist, dass du sagst, ich nehme mich selbst so an. Ich kann mich so annehmen, wie ich bin. So wie David das sagt, du hast mich wunderbar geschaffen. Ich danke dir dafür. Ich bin wunderbar. Es gibt nichts auszusetzen an mir. Ist das nicht ein echter Segen? Gerade heutzutage, wie viele leiden darunter, dass sie nicht den Anspruch an ihre Äußerlichkeit erfüllen, die die Gesellschaft halt so fordert. Da muss man sich operieren lassen. Da muss man keulen, um dicke Muskeln zu kriegen. Also ich will da nicht alles schlecht machen, wenn man Sport macht. Ne, so. Aber es gibt immer ein Extrem. Und wodurch ist man dann getrieben? Die Welt sagt, du bist nicht gut genug. Gott sagt, ich habe dich so gemacht. Du bist wunderbar. Du bist wunderbar. Du darfst dich so annehmen, wie du bist. Ich habe dich gebildet in deiner Persönlichkeit, mit deinen Stärken, mit deinen Gaben, aber auch mit deinen Schwächen, die sind mir auch bewusst. Ich habe dich gemacht. Du musst nicht einem Besseren hinterherrennen. Es ist sehr gut. Gott schaute am siebten Tage, was er geschaffen hat, und sagte, es ist sehr gut. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Wisst ihr, und diese Erkenntnis, dass David sagt, das erkenne ich nicht nur vom Kopf her, sondern das ist Bestandteil meines Inneren, meine Seele. Diese Erkenntnis gewinnt er nur, und die erkennen wir, die gewinnen auch wir nur in der Gegenwart Gottes. Wenn wir Gott nahe sind, wenn wir ihn kennenlernen, wenn Frieden zwischen mir und Gott ist und mein Angesicht sich in seinem Angesicht sozusagen spiegelt. Ich Identität finde in ihm. Ich bin Gott gewollt. Dann kommt mein Herz in dieser Hinsicht zur Ruhe und ich kann sagen mit David, ich bin wunderbar. Das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde. Als ich gebildet wurde unten in der Erde, deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, und von denen keiner da war. Du bist ein Gedanke Gottes gewesen. Er hat dich geschaffen. Er hat dich gebildet, so wie du bist. Und er hat dich mit der Geburt nicht losgelassen und in einen unbestimmten Lauf gehen lassen, sondern deine Tage sind vor Gottes Augen offenbar. Er hat deine Tage in ein Buch geschrieben. Und ich glaube, dass Gott auch den letzten Tag schon weiß. Gott kennt dich. Du bist in Gottes Hand. Und eines Tages werden wir alle das Diesseitige verlassen. Und ich glaube, es wird dann geschehen, wenn Gott es so will. Gott segne uns, dass wir ihm nahe kommen können. Dass wir in der Erkenntnis wachsen und in der Geborgenheit, in dieser Beziehung zu ihm wirklich zunehmen. Gott schenke uns, dass wir von Herzen sagen können, ihm nahe zu sein, ist mein Glück. Vater, und ich danke dir dafür, dass du uns kennst und dass du uns liebst, dass du uns gemacht hast, so wie wir sind. Dass wir vor dir offenbar sind. Herr, und ich danke dir für deine große Barmherzigkeit in Jesus Christus, in der du uns einlädst, Herr, wirklich dich kennenzulernen, zu lernen, bloß vor dir zu sein und vertraut mit dir zu sein, zurückzukehren in diese heile, ungetrübte Beziehung, gegründet im Vertrauen, Vater. Ich bitte dich, dass du uns das schenkst, jedem Einzelnen von uns. In Jesu Namen. Amen.